Ja, guten Morgen. Ich vertrete heute Professor Grädel, der leider nicht da sein kann diese Woche. Wir haben in der letzten Vorlesung vor Ostern über die Bandreduktion gesprochen. Da werde ich jetzt noch den Beweis nachliefern, dass es auch wirklich so funktioniert. Und zwar gehen wir dabei davon aus, dass wir eine Turing-Maschine haben. Zunächst mal gehen wir davon aus, wir haben also eine Funktion s, die stärker wächst als n oder mindestens so stark wächst wie n. Und dann können wir sagen, dass die Komplexitätsklasse d-time space von t und s, das heißt, die Turing-Maschinen, die durch t Zeit beschränkt sind und gleichzeitig durch s Platz beschränkt sind, enthalten sind in der Klasse d times space 1. Das heißt, in der Komplexitätsklasse, wo wir nur ein Band Turing-Maschinen haben, hier können wir beliebig viele Bänder haben. Und die sind in der Zeit durch eine Funktion o von t mal s Platz, Zeit beschränkt und auch durch s Platz beschränkt. Also was uns dieser Satz sagt, wir können also jede K-Band-Turing-Maschine durch eine Einband-Turing-Maschine simulieren und haben dabei halt, brauchen dafür den gleichen Platz, aber brauchen etwas mehr Zeit. So, den Beweis zeigen wir jetzt, wie man das simulieren kann. Das heißt, wir nehmen an, wir haben eine K-Band-Turing-Maschine M und wollen die durch eine Einband-Turing-Maschine M' simulieren. So, ja, jetzt ist die Frage, wie können wir das machen? Die Idee dabei ist eigentlich, dass wir annehmen, dass M, also M arbeitet auf K-Bändern. Das erste Band, zweite Band und so weiter bis zum Kartenband. So, und was wir jetzt machen eigentlich ist, wir fassen Symbole zusammen. Das heißt, wir erweitern das Arbeitsalphabet und fassen jetzt immer so ein K-Tupel von Buchstaben hier zusammen. Ja. Zu einem einzigen neuen Symbol. So, das was, ja, und dann müssen wir natürlich noch darauf aufpassen. Das Problem ist, bei einer K-Band-Turing-Maschine haben wir natürlich auch K- Köpfe, die irgendwo hier auf den Bändern stehen können. Und die müssen natürlich insbesondere nicht immer an derselben Stelle stehen. Das heißt, wir müssen jetzt noch die Kopfposition auf den einzelnen Bändern polieren in M'. Das heißt, in M' wollen wir jetzt irgendwie sowas haben, wir haben ein großes Band. Und dieses Band unterteilen wir jetzt sozusagen in Spuren, können wir das nennen. Und zwar so, dass wir immer auf der ersten Spur kodieren wir die Inschrift des ersten Bandes von M'. Also hier stehen dann irgendwie die Symbole A0, A1 und so weiter, die hier vorne auch standen. So, und in dieser zweiten Spur, die jeweils dann dazugehört, kodieren wir jetzt irgendwo die Position des Kopfes, der stand jetzt hier. Und das kodieren wir jetzt hier durch so ein Sternchen. So, auf allen anderen Feldern hier stehen dann immer Blanks. Und dieses Sternchen sagt uns also, dass die Turing-Maschine hier, oder dass der erste Kopf von M' auf diesem Symbol gestanden hat. So, und das machen wir jetzt für die anderen Bänder auch. Das heißt, wir bekommen jetzt hier insgesamt 2K-Spuren, also die erste, zweite und so weiter bis zur 2K-1 und 2-Kartenspur. Und das hier ist insgesamt jetzt ein Band. So, das heißt, zusammenfassend können wir jetzt schreiben, dass Gut. M arbeitet mit dem Alphabet Sigma und arbeitet dabei auf K-Bändern, während jetzt die Turing-Maschine M Strich, mit der wir das simulieren wollen, die arbeitet mit dem Alphabet Sigma für die Bandkodierung, dann wollen wir halt auf der jeweils nächsten Spur immer durch Blanks und dieses Sternchen die Kopfposition kodieren. Und das brauchen wir dann halt K-fach, um die Inschrift von K-Bändern gleichzeitig zu kodieren. Und die arbeitet damit auf einem Band. Und zwar soll dann jeweils die Spur 2i-1 enthält Inschrift des i-ten Bandes. Von M. Und die Spur 2i, ja, kodiert die Kopfposition. Des Ethan-Kopfes. Von M. So, ich hoffe, das kann man sich halt irgendwie vorstellen. So, die Frage ist jetzt, wie können wir die Schritte simulieren? Das ist nicht so schwer. Wir können immer annehmen, jetzt für jeden Durchgang, dass die Turing-Maschine M' jetzt jeweils auf der Position steht, wo diese, ja, auf der linkesten Position, wo so ein Stern ist, um eine Kopfposition zu markieren. Von dieser Position läuft sie jetzt halt erstmal bis nach rechts, bis ganz nach rechts durch. Ja, bis sie das letzte Sternchen gefunden hat. So, die Turing-Maschine weiß natürlich, oder kennt natürlich die Anzahl K dieser Sternchen, das heißt, sie weiß, wann sie aufhören kann, oder sie weiß, wann sie in jeder dieser K-Spuren, die diese Markierung enthalten, Markierung gelesen hat. Und dabei speichert sie jetzt noch zusätzlich in der Zustandsmenge die Symbole, die sie bis dahin gelesen hat. Das heißt also, die K-Symbole, die an den Kopfpositionen in der Berechnung von M gerade stehen. So, und das funktioniert natürlich hierfür braucht die Maschine S von N Schritte. Und dabei ist halt auch wichtig, dass S von N jetzt mindestens so groß ist wie N, denn die Turing-Maschine muss natürlich auch mindestens irgendwie mal den Input gelesen haben. Also N liest mindestens einmal den Input. Und wenn das letzte Input-Symbol jetzt natürlich N ist, natürlich dann N Schritte vom Anfang weg. Und wenn die auf den anderen Bändern jetzt irgendwie zum Beispiel nur logarithmisch viele Symbole jeweils stehen hätte, dann wären die Markierungen weiter als S von N auseinander. Das heißt, hier brauchen wir die Vorbedingung, dass Sn größer ist als N. Oder mindestens so stark wächst wie N. So, der zweite Schritt ist jetzt einfach. M' bestimmt jetzt also den Schritt, den M machen würde. Und im dritten Schritt muss jetzt M' natürlich jetzt wieder die ganzen Änderungen machen, die M normalerweise machen würde. Also die läuft jetzt von rechts wieder nach links. Bis sie wieder an der ersten Markierung angekommen ist. Ja, und unterwegs ändert sie dann halt entsprechend die Inschrift auf dem Band. Und natürlich auch die Markierung, weil die Maschine M ja die Köpfe bewegt haben könnte. So, und dafür, für diesen Rücklauf, brauchst du natürlich auch wieder S von M Schritte. Also das geht auch wieder mit S von M Schritten. So, und jetzt ist natürlich klar, wenn wir das jetzt alles zusammenzählen, also der Zeitaufwand haben wir gesehen, das sind ungefähr 2 mal S von N plus, ja, für den zweiten Schritt brauchst du die Turing-Maschine M' einen Schritt. Aber insgesamt kann man das halt abschätzen durch die Zeit, die die Turing-Maschine M sowieso braucht, multipliziert mit der Anzahl der Speicherzellen, die jeweils besucht werden müssen. Ja, und der Platzaufwand bleibt natürlich gleich. Das kann man aussehen, man braucht halt für jede Zelle, die es vorher gab, entsprechend Platz auf, ja, auf einem Band jetzt nur, aber da gewinnt man im Prinzip nicht viel. Ja, und wir fordern natürlich, dass M' genau dann akzeptiert oder verwirft, genau dann, wenn die Turing-Maschine M akzeptiert oder verwirft. So, und was das im Prinzip zeigt, dieser Satz, ist, dass man eigentlich relativ unabhängig von dem Berechnungsmodell, ob ich jetzt K-Bänder zur Verfügung habe oder ein Band, im Prinzip nicht sozusagen aus so einer Komplexitätsklasse rausfalle. Das heißt, wenn ich vorher etwas in polynomialer Zeit lösen konnte auf einer K-Band-Turing-Maschine, dann schaffe ich das auch auf einer Einband-Turing-Maschine. Das heißt, die Komplexitätsklassen, die wir so betrachten, sind robust bezüglich, sage ich mal, der Anzahl der Bänder, die diese Turing-Maschinen dann jeweils zur Berechnung zur Verfügung haben. Ja, und ich glaube, das nachfolgende Korrelat ist auch schon formuliert worden. Am Dienstag schreibe ich es nochmal hin. Wenn man jetzt nicht die kombinierte Komplexität, sondern nur die Zeitkomplexität betrachtet, dann folgt daraus, dass man da halt höchstens so einen quadratischen Verlust hat. Denn der Platz, den diese Turing-Maschine mit den K-Bändern vollschreiben kann, ist natürlich beschränkt durch die Zeit, die sie überhaupt dafür zur Verfügung hat. Das heißt, wir können diese Funktion S auch dann in dem Fall durch T abschätzen und kriegen dann hier diesen quadratischen Faktor rein. Also hier natürlich mit einem Band. Ja, und was wir gesehen haben, der Platzverbrauch, der bleibt gleich, wenn wir uns auf einen Band beschränken. Ja, man kann das hier mit der Zeitkomplexität, gibt es noch eine andere Abschätzung, wenn man sich nicht auf ein Band beschränkt, sondern zwei Bänder zur Verfügung hat. Dann bekommt man halt nur sozusagen eine logarithmische Verlangsamung. Da ist der Beweis aber dann viel komplizierter als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Okay, also das ist der Beweis, der noch fehlte zu der letzten Vorlesung. Und dann, das nachfolgende ist das sogenannte Speed-Up-Theorem. Für die Zeitkomplexität bzw. Platzkompression. Und wenn man den Speicher betrachtet. Und diese beiden Sätze, die sagen uns eigentlich, dass wir oder rechtfertigen sozusagen diese O-Notation, in der wir, sage ich mal, von den Konstanten, die in der Laufzeit auftreten, so abstrahieren können, dass wir die also wirklich vernachlässigen können. Denn diese beiden Theoreme, die wir gleich kennenlernen werden, die sagen im Prinzip, dass man jede Berechnung um einen Konstantenfaktor beschleunigen kann, beziehungsweise den Platzverbrauch um einen Konstantenfaktor reduzieren kann. Hier kurz noch eine Definition zu einer Notation, die ihr von dem ersten Übungsblatt schon kennt. Und zwar ist das die kleine O-Notation. Wir sagen also, dass eine Funktion f ein klein O von g ist, wenn sie sehr viel oder wenn g sehr viel stärker wächst als f. Das heißt, wenn der Limes von f von n durch g von n 0 ist, wenn n gegen unendlich geht. Das heißt, für sehr großer n ist fn sehr viel kleiner als g von n. So, der erste Satz bezieht sich jetzt auf die Zeitkomplexität, das Speed-Up-Theorem. Dafür nehmen wir an, wir haben mehr als ein Band zur Verfügung, also k soll größer als 1 sein. Und Epsilon ist eine beliebige Konstante, die wir größer als 0 einfach wählen können. Und dann sagt uns das Theorem, dass dann für alle Zeitschranken t sehr viel stärker wachsen als n. Das ist also das, was wir in der Zeit t auf einer K-Band-Turing-Maschine berechnen können. Und dass wir das auch in der Zeit Epsilon mal Tn berechnen können. Also Epsilon ist natürlich die Intuition, dass man es kleiner als 1 wählt, also zum Beispiel 1,5, um irgendwie die Berechnung um den Faktor 2 zu beschleunigen. Und was wir natürlich nicht schaffen, ist schneller als n wirklich zu rechnen, denn wir müssen ja mindestens einmal den Input auch gelesen haben. Deshalb ist hier diese, kommt hier diese Maximumsnotation rein. Also im Prinzip heißt das, alles, was wir in der Zeit t berechnen können, können wir auch in der Zeit epsilon mal t berechnen. Ja, zum Beweis. Wir haben also wieder gegeben, irgendeine Turing-Maschine mit K-Bändern. Die irgendeine Sprache L in der Zeit t entscheidet. Und das Arbeitsalphabet. Sigma. So, wir wählen jetzt eine Zahl so, eine Zahl m, dass Epsilon mal m größer gleich 16 ist. Warum wir das so wählen, wird gleich im Beweis klar werden. So, und die Idee ist jetzt, dass wir jeweils m-Symbole wieder zusammenfassen, aber diesmal nicht so vertikal, wie wir das gerade bei der Bandreduktion gesehen haben, sondern horizontal. Das heißt, wir werden jetzt m-Symbole, die nebeneinander stehen, in ein Symbol kodieren. So, das heißt, wir konstruieren jetzt eine K-Band-Turing-Maschine im Strich. Die arbeitet jetzt mit dem Alphabet Sigma und dazu kommen jetzt halt n-Tupel von Buchstaben aus Sigma. Ja, und die Idee ist, wie ich das gerade schon sagte, dass jeweils m-Symbole zu einem zusammengefasst werden. Um die Berechnung dann beschleunigen zu können. Es ist natürlich klar, wenn die Turing-Maschine direkt auf einem, also in einem Schritt mehr von dem Input gleichzeitig sozusagen lesen kann, dass sie dann natürlich auch schneller darauf arbeiten kann. Also um das nochmal hier grafisch darzustellen, wir haben jetzt die Turing-Maschine M. Die hat hier ihre Bänder. So, im Strich bekommt jetzt denselben Input im Prinzip. Fasst den jetzt auf dem zweiten Arbeitsband zusammen. Das heißt, wenn das hier m Buchstaben sind, dann schreibt sie hierfür einen Buchstaben nur auf das nächste Band und hier wieder genauso. Das heißt, hier kommen die Buchstaben x0 bis xm-1 rein, hier xm bis x2m-1. Weiter. So, und um jetzt einen Input der Länge n zu kodieren, also hier soll jetzt das letzte Symbol des Inputs stehen. So, das muss jetzt noch hier mit irgendwie auf dieses Band gequetscht werden. Das heißt, hier steht jetzt noch irgendwie xn-1 und dann kommen hier noch so ein paar kleine Blanks rein. So, und die Länge, die man dafür braucht, ist dann natürlich sowas wie n durch m. Also wir kodieren ja jeweils m-Symbole in 1. Das heißt, wir brauchen hier, um den Input zu kodieren, n durch m Speicherzellen. Das ist also der erste Schritt, den die Turing-Maschine macht. Input wird also kopiert. Und dabei gleichzeitig komprimiert. So, und dieses Band, wo das jetzt hinkopiert wird, das dient dann der Turing-Maschine M später als Arbeitsband. Als Eingabeband. Gerade schon sagte, also was wir jetzt dadurch gewinnen, ist natürlich, dass die Turing-Maschine M' in einem Schritt viel mehr gleichzeitig lesen kann und gleichzeitig bearbeiten kann. Und dadurch natürlich dann im Endeffekt auch nicht so viele Schritte braucht. Man erkauft sich das jetzt aber zunächst erstmal dadurch, dass man ein größeres Arbeitsalphabet bekommt. Und werden jetzt gleich nochmal dann sehen, was dann im Endeffekt das Problem dabei ist. Also zunächst mal, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt also den Input kodiert und komprimiert. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert die Berechnung? Also M' simuliert jetzt wieder die Berechnung von M natürlich. Und sie simuliert jetzt M-Schritte von M. In 8 Schritten. So, und das funktioniert jetzt so. M hat jetzt hier halt irgendwelche, also die Turing-Maschine M hat irgendwelche Symbole jetzt hier stehen. Hier steht irgendwo der Kopf. So, in M-Schritten kann die Turing-Maschine M, je nachdem, was ihre Transitionsfunktion vorgibt, jetzt von der Kopfposition aus entweder M-Schritte oder maximal M-Schritte nach links laufen, oder sie könnte auch maximal M-Schritte nach rechts laufen. So, und in M-Strich sagen wir mal, sind jetzt hier diese M-Symbole hier in einem kodiert. So, hier stehen jetzt die nächsten Symbole, die jetzt auf dieser Seite stehen und rechts genauso. So, und die Grenze ist jetzt irgendwo hier. Also bis hierhin sind jetzt jeweils die nächsten M-Symbole, die hier links davon stehen, kodiert. So, und die Turing-Maschine M kann jetzt halt in M-Schritten maximal bis hier kommen. Das heißt, sie läuft maximal in das linke Nachbarsymbol von diesem aktuellen Symbol von M' rein. Beziehungsweise, wenn sie von hier aus M-Schritte nach rechts geht, läuft sie auch maximal nur in das rechte Nachbarfeld von M'. Also weiter kommt sie ja nicht weg in M-Schritten. So, und was man jetzt halt machen kann, also die Berechnung, die M, die Turing-Maschine M, in kleinen M-Schritten hier macht, hängt also nur ab von diesen drei Symbolen, die hier stehen. Das heißt, was macht jetzt M', um die Berechnung zu simulieren? M' muss jetzt diese drei Symbole einlesen. Das heißt, sie geht jetzt im ersten Schritt nach hier, liest das Symbol, geht wieder einen Schritt zurück. Ja, vielleicht hat sich das Symbol schon gemerkt, oder sie merkt es sich jetzt, ist eigentlich egal. Geht jetzt auf das rechte Nachbarsymbol, merkt sich das, und geht wieder zurück. So, das sind jetzt erstmal 4 Schritte. Das heißt also, Teil A von diesem zweiten Schritt ist jetzt, speichern, das ist eine konstante Anzahl von Symbolen. Ja, und jetzt hat sie im Prinzip alle Informationen, die sie braucht, um jetzt diese M-Schritte von der anderen Turing-Maschine zu simulieren. Das ist dann wieder der zweite Teil von dem Schritt. Transitionsfunktion natürlich probieren. Also M' muss jetzt irgendwie vorher mal getestet haben, was macht die Turing-Maschine M, wenn folgende Eingaben auf dem Band stehen. So, und das muss sie halt sich gemerkt haben in der Transitionsfunktion. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt im Prinzip wieder, wie wir das vorhin hatten. Also man guckt erst, was hat M als Eingabe, man schaut, was macht M daraus und muss jetzt die Änderungen, die M jetzt unterwegs während dieser Berechnung, während dieser M-Schritte gemacht hat, natürlich auch wieder hier auf dem Band durchführen. Das heißt, M' muss jetzt ihre eigene Bandinschrift ändern. Und braucht dafür halt auch wieder 4 Schritte. Also sie geht jetzt wieder hier auf das linke Nachbarsymbol, ändert das, das wäre jetzt hier Schritt 5, geht wieder zurück, geht auf das rechte Nachbarsymbol, ja, und geht jetzt entweder hier zurück oder je nachdem, es kann ja sein, dass die Turing-Maschine M irgendwo hier hinten stehen bleibt, dann muss M das natürlich so, M' das natürlich so berücksichtigen, dass sie vielleicht in eine andere Richtung ändert und dann auch wieder hier stehen bleibt und so weiter. Aber ich meine, ihr könnt euch überlegen, dass das irgendwie funktioniert in 8 Schritten. Man könnte sich auch vielleicht einen Schritt sparen, indem man nicht immer auf das Mittelfeld zurückgeht, sondern auf irgendeinem Randfeld stehen bleibt. Man muss halt ein paar Sonderfälle betrachten. Aber im Prinzip funktioniert das halt also in diesen 8 Schritten hier. Das heißt, wir brauchen jetzt 8 Schritte, um kleine M-Schritte von der Turing-Maschine M zu simulieren. Ja, und die dritte Bedingung ist natürlich, dass M' soll natürlich auch genau dann akzeptieren oder verwerfen, wenn die Turing-Maschine M akzeptiert oder verwirft. Okay. Ja, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Zeitbedarf ein bisschen genauer abzuschätzen. Dann wird auch klar, warum wir dieses M entsprechend gewählt haben. Also wir haben jetzt gesehen, als erstes muss die Turing-Maschine, also in dem ersten Schritt wird halt der Input kopiert und kodiert dabei. Für das Lesen des Inputs braucht man natürlich mindestens N-Schritte. Also bis man den Input einmal von links nach rechts gelesen hat und kodiert hat. Dann muss die Turing-Maschine wieder an den Anfang zurück, weil da die Berechnung von N startet. Das heißt, sie muss natürlich jetzt die Schritte, oder ja, sie hat N durch M-Felder beschrieben dabei und muss die natürlich wieder zurücklaufen, damit sie das Band dann als Eingabeband benutzen kann. So, und für die Simulation haben wir jetzt gesehen, wenn wir den Zeitbedarf von der Turing-Maschine M durch M teilen, konnte jeder dieser Schritte in 8 Schritten von M' simuliert werden. Das heißt, das ist jetzt erstmal der komplette Zeitbedarf der Turing-Maschine im Strich. So, und das können wir jetzt um diese Aufrundung hier loszuwerden, addieren wir einfach 2. Das ist ja der maximale Fehler, der hier bei der Aufrundung entstehen kann. Okay. So, das müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter umformen. Und dazu benutzen wir jetzt zuerst mal hier diese Eigenschaft, dass die Funktion t wesentlich stärker wächst als n. Deswegen gibt es halt zu jeder Zahl d, die wir wählen können, eine Zahl nd. So dass wir t von n geteilt durch n abschätzen können durch d. Also diese Notation sagt, dass n durch tn irgendwann gegen 0 geht, das heißt, über irgendeiner Schranke wird es sehr klein werden. Das heißt, der Kehrwert wird irgendwann sehr groß werden. Also das gilt hier für alle n größer gleich nd natürlich. Ne? So, wenn wir das jetzt nach n umstellen, kriegen wir dann also raus, dass n kleiner gleich tn durch b ist. Auch wieder für n größer nd. So, zweitens wollen wir jetzt auch irgendwie diese 2 da hinten weg haben. Und klar ist natürlich, für alle Zahlen, die größer sind als 2, ist 2 mal n auch größer als n plus 2. So, das heißt, wir können dann n plus 2, was da hinten steht, abschätzen durch 2n. Also erhalten wir jetzt also n plus 2 schätzen wir durch 2n ab. Lassen jetzt den Rest gerade stehen. So, und jetzt benutzen wir dieses hier. Wir können jetzt also, Moment, erstmal dieses hier abschätzen. Das ist dann 2tn durch d. Ja gut, wir klammern tn direkt aus. Also das war 2tn durch d. Hier können wir das auch wieder abschätzen durch tn durch m mal d. Und hier klammern wir einfach das tn aus, das heißt, wir haben hier noch 8 durch m stehen. So, und wenn man das jetzt da hinten auf einen Hauptnenner bringt und gleichzeitig, also wir können ja, wir haben hier gesagt, wir können zu jedem beliebigen d diese Schranke nd finden. Das heißt, wir wählen jetzt einfach das t geschickt als 2m plus 1 durch 8. Dann kürzt sich da hinten nämlich, wie wir gleich sehen werden, viel raus. Ja, also Hauptnenner ist M mal D, das heißt, wir haben hier zwei M stehen. Das ist schon der Hauptnenner. Hier hinten haben wir dann 8. Wir müssen das mit D erweitern. Das D haben wir so gewählt. Das heißt, wir kriegen hier nochmal 2 M plus 1. Das Ganze noch multipliziert mit 8. Und hier unten setzen wir, der Hauptnenner war M mal D. Das D ersetzen wir wieder. Also daher kommt hier auch oben die 8. Und hier bleibt noch die 2m plus 1 übrig. So, und jetzt sieht man natürlich, lässt sich hier 2m plus 1 ausklammern und wegkürzen anschließend. Also kriegen wir heraus tn. Hier oben haben wir zweimal 2m plus 1 stehen, das heißt, hier bleibt noch 16 durch m übrig. So, und jetzt haben wir, das habe ich jetzt leider weggewischt, ganz oben hatten wir das M gerade so gewählt, dass M mal Epsilon größer oder mindestens so groß wie 16 ist. Das heißt, wir können dann umgekehrt auch 16 durch M wieder durch Epsilon ersetzen. Und jetzt haben wir genau hier diesen konstanten Faktor Epsilon, den wir am Anfang gewählt haben, drin stehen. Also das hier gilt, da Epsilon mal M größer 16 gewählt war. So, und das Ganze hier gilt natürlich, wie alles, was wir jetzt hier gemacht haben, für alle n, die größer sind als dieses nd. Ja, also größer als das Maximum von 2 und nd. Okay. So, das heißt, also was wir jetzt gezeigt haben, wir konnten irgendein Epsilon wählen und beschleunigen jetzt die Berechnung, was wir jetzt hier durch diese ganzen Abschätzungen gesehen haben, um diesen Faktor Epsilon. Das funktioniert allerdings jetzt erstmal halt nur für Eingaben, die eine bestimmte Länge haben. So, wie wir es auch schon oft in den Übungen jetzt gesehen haben, ist natürlich nie ein Problem, wenn eine Berechnung nur funktioniert, wenn die Eingaben eine bestimmte Länge haben, weil es gibt halt einfach nur endlich viele Eingaben, die kleiner sind oder die kürzer sind als diese Länge. Und für diese endlich vielen Eingaben kann die Turing-Maschine natürlich, nachdem sie die Eingabe gelesen hat, kann das irgendwie in der Transitionsfunktion wieder kodiert haben, dass wenn sie diese Eingabe liest, dass sie dann akzeptiert oder verwirft. Das heißt, also die Inputs, die noch übrig bleiben, können natürlich in der Zeitlänge von x entschieden, also akzeptiert oder verworfen werden. So, und für die restlichen Eingaben wissen wir jetzt halt, dass die Turing-Maschine jetzt um den Faktor Epsilon schneller geworden ist. So, analog gilt der Satz natürlich auch, wenn wir jetzt nicht die Zeitkomplexität, sondern die Platzkomplexität betrachten. Das heißt, wenn wir eine beliebige Platzschranke S haben, dann können wir wieder irgend so eine konstante Epsilon wählen. So, dass alles, was ich mit oder in dieser Platzschranke S berechnen kann, auch im Wesentlichen in Epsilon mal S von N berechnen kann. So, gerade müssen wir natürlich mindestens N Schritte machen. Hier brauchen wir jetzt mindestens eine Speicherzelle, um das alles auch, also um die komprimierte Eingabe abzuspeichern. So, und ansonsten verringert sich dann der Platz um eine konstante Epsilon. So, der Beweis läuft natürlich völlig analog. Das Einzige, was man sich halt sparen kann, ist diese komplizierte Abschätzung der Zeitschranke. Denn, also ich meine, es ist klar, wir haben jetzt gesehen, der Platzbedarf ist durch N, durch N durch M beschränkt im Prinzip. Und ab danach eigentlich nur noch durch den Platzbedarf der Maschine M. Und wie gesagt, man spart sich eigentlich dieses ganze Umrechnen mit dieser Zeitschranke. Das ist relativ klar, dass das gilt. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bringt uns jetzt dieses Speedup-Theorem? Also wir wissen jetzt, wir können jede Berechnung, die wir durchführen wollen, um einen beliebigen Faktor beschleunigen. Das heißt, wir können jetzt uns denken, zum Beispiel, wenn wir eine riesige Primzahl faktorisieren wollen, dann nehmen wir einfach eine riesige Konstante, bauen uns dafür einen neuen Algorithmus und können das damit dann halt sehr viel schneller lösen. Aber in welcher Hinsicht ist, sage ich mal, dieses Theorem jetzt unrealistisch? Oder wo steckt jetzt eigentlich das Problem dabei? Dass das in der Praxis eigentlich nicht so direkt anwendbar ist oder nicht so beliebig anwendbar ist, wie wir es hier formuliert haben. Ja?
Das ist ja nur eine lineare Beschleunigung.
Ja klar, okay. Also es bringt nur für bestimmte Inputs vielleicht was, oder man muss für jeden Input dann sich eine neue Maschine bauen oder sowas. Ja.
Das Arbeitsalphabet auch nochmal nicht so erweitert einfach.
Genau, also das ist auch ein Problem. Also bei einer CPU zum Beispiel habt ihr irgendwie eine bestimmte Registerlänge gegeben. Und ich meine, ein Register, das was in einem Register speicherbar ist, sind eigentlich dann alle Symbole des Arbeitsalphabetes. Das heißt, das ist, die Länge davon ist best vorgegeben. Das heißt, man kann nicht einfach das Arbeitsalphabet jetzt auf einmal doppelt so groß machen. Und natürlich sind auch irgendwie, ist der Befehlssatz der CPU vorgegeben. Also wir können nicht einfach, also wie gesagt, man muss in diesem Schritt B da oben natürlich die Transitionsfunktion von M natürlich irgendwie nachgebaut haben. Das heißt, irgendwie wird euer Programm dann sehr viel länger, beziehungsweise die CPU müsste viel mehr Befehle haben, um wirklich alle diese verschiedenen Schritte, die M ausführen könnte, dann nachzubilden. Und das ist natürlich irgendwie unrealistisch, da sind irgendwelche Grenzen gesetzt. Das heißt, eine Beschleunigung wird immer nur in einem bestimmten Rahmen funktionieren, genau, und dann ist sie konstant und bringt dann auch nicht mehr viel bei wirklich schwierigen Problemen. Gut, okay. Ja, andererseits sagt uns jetzt also dieses Speedup-Theorem, also es ist nicht sehr realistisch, aber es ist irgendwie interessant zu wissen, dass man eine Berechnung um einen konstanten Faktor beschleunigen kann. Und das rechtfertigt halt so ein bisschen auch die O-Notation. Denn bei der O-Notation vergessen wir im Prinzip genau diese Konstanten. Das heißt, es ist uns letztlich egal, ob ein Algorithmus 5-mal n Quadratzeit braucht oder nur 3-mal n Quadratzeit. Wir wissen, nach dem Theorem könnten wir halt in einen Algorithmus entsprechend beschleunigen. Und deshalb ist es auch, sage ich mal, sinnvoll, oder die Definition dieser O-Notation ist dementsprechend halt sinnvoll. Ja, beim nächsten Kapitel wird es jetzt darum gehen, oder wird es sich so um die Frage drehen, können wir, wenn wir mehr Platz zur Verfügung haben oder wenn wir mehr Zeit zur Verfügung haben, können wir dann immer schwierigere Probleme auch berechnen? Oder gibt es irgendwelche Zeitschranken zum Beispiel, sodass ich, wenn ich irgendwie viel mehr Platz habe, trotzdem nicht mehr berechnen kann? So, das wird uns dann im nächsten Kapitel zu den sogenannten Gap-Theoremen führen und in dem Kapitel danach zu den Hierarchiesätzen. Das heißt, es wird einerseits negative Antworten auf die Frage geben, andererseits positive. Also die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, ein bisschen formaler jetzt aufgeschrieben. Nehmen wir an, wir haben irgendwie zwei Funktionen gegeben, zwei Platzschranken. Und wollen jetzt so gewählt haben, dass S2 stärker wächst als S1. So, und jetzt ist halt die Frage, ob das, was ich in Zeit S1 berechnen kann, also wirklich weniger ist, als das, was ich in Zeit S2 berechnen kann. Also die Frage ist eigentlich nach der Echtheit dieser Inklusion, die wir immer in diesem Diagramm haben. Und analog auch die Frage für die Zeitkomplexität, also kann ich, ich schreibe jetzt trotzdem S1, dann kann ich in mehr Zeit auch wirklich mehr berechnen? Oder kann ich das nicht immer fordern? So, und wir werden jetzt halt sehen, wie ich schon gerade gesagt habe, also im Allgemeinen muss man die Frage mit Nein beantworten. Und wir werden sehen, dass das auch sogar gilt, falls wir S2, also was man so intuitiv als wirklich viel größer bezeichnen würde, wenn S2 2 hoch S1 zum Beispiel ist. Da werden wir sehen, dass wir solche Funktionen S1 finden können, für die wir auch in dieser, also mit sehr viel mehr Platz, auch nicht mehr berechnen können, als wir eh schon konnten. Also das, diese negativen Antworten würden uns diese Gap-Theoreme liefern. Und man kann natürlich Spezialfälle finden für solche Funktionen, wo diese Inklusionen dann wirklich echt sind. So, und das sind dann die Hierarchiesätze, die in dem danach folgenden Kapitel drankommen. So, und da werden wir dann sehen, dass wir halt Spezialfälle sind, sage ich mal, die Funktionen, mit denen wir uns eigentlich so im Normalfall umgeben. Also sowas wie Polynome. Das sind irgendwie vernünftige Funktionen, die uns dann auch vernünftige Hierarchien in den Komplexitätsklassen liefern. Während diese Funktionen, für die diese Inklusionen halt nicht echt sind, das sind irgendwelche sehr seltsamen Funktionen, die eigentlich mehr künstlich konstruiert sind. Aber es gibt halt ganz interessante Einsichten halt genau in diese Frage. Okay, also fangen wir jetzt mit dem Gap Theorem an. Zunächst mal formuliere ich nochmal das als Lemma, was ich vorhin schon mal in einem ähnlichen Kontext erwähnt hatte. Also wir nehmen an, wir haben einen K-Band-Akzeptor. Eine Platzschranke S. Sodass der maximale Platzverbrauch von M auf Eingaben einer festen Länge N durch S beschränkt ist, aber das halt nur für fast alle N. Für fast alle N heißt für alle bis auf endlich viele N. Das heißt, wir haben sozusagen endlich viele Ausnahmen, also endlich viele Wörter, auf denen die Turing-Maschine M ein bisschen mehr Platz als S von N braucht oder sehr viel mehr Platz als S von N, das ist eigentlich egal. Und wir nehmen jetzt an, dass also ja, mit L von M soll einfach die Sprache sein, die N akzeptiert. So, und wir behaupten jetzt, dass diese Sprache dann trotzdem in, also mit Platzverbrauch S entschieden werden kann. Und das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir endlich viele Ausnahmen haben, dann können wir die mal dadurch entscheiden, dass wir ja eigentlich überhaupt keine richtige Berechnung machen, sondern einfach, sage ich mal, in der Zustandsmenge nachschauen. Also das Test in der Zustandsmenge kodieren, dass diese Inputs akzeptiert oder verworfen werden sollen. Also diese Menge x der Ausnahmen. Die ist also endlich. Das heißt, wir können ja auch ganz ohne Platz entscheiden. Also wenn wir die Zeitkomplexität betrachten, können wir die immer ohne Platz entscheiden, weil bei der Zeitkomplexität können wir sie mal in Zeit n entscheiden, weil wir den Input ja erstmal lesen müssen. Aber das werde ich nicht formal aufschreiben, das ist eigentlich relativ klar. Ja, dann kommen wir jetzt zur Formulierung des Gap-Theorems. Und das war das Folgende. Für jede totale berechenbare Funktion g ist, dass die Funktion berechenbar sein muss. Und gln soll wieder ja, mindestens so stark wachsen wie n. Und zu dieser Funktion können wir jetzt auch wieder eine berechenbare Funktion, das ist auch hier wieder wichtig, S finden. So dass die Menge D-Space S, also die Probleme, die in der Zeit, die mit Platz S entschieden werden können, gleich ist. Dem Problem, die in Platz G, ja, G angewandt auf S entschieden werden können. Und das heißt, wenn, ja, wenn wir uns das irgendwie als Bild vorstellen, Also wenn das hier der Platzbedarf ist, dann haben wir irgendwie eine Funktion s, die, sage ich mal, hier irgendwie steigt. Und dann haben wir eine andere Funktion, die kann sehr viel stärker steigen, das ist g Kringel s. So, und dieses Gap-Theorem besagt jetzt, dass sich hier zwischen diesen Funktionen, oder ja, in diesem Bereich, den ich jetzt hier so straffiere, eigentlich keine Probleme befinden. Das heißt, entweder ich kann ein Problem oder eine Sprache halt schon mit Platz höchstens S entscheiden, oder sie ist noch so viel schwieriger, dass ich sie auch nicht in Platz G Kringel S, sondern nur mit viel mehr Platz noch entscheiden kann. So, und da wir das G beliebig wählen können, können wir natürlich auch diese Lücken in der Hierarchie beliebig groß eigentlich wählen. Also das ist so die Intuition hinter dem Gap-Theorem. Und ja, was es im Prinzip aussagt, diese Funktionen S, die wir jetzt dazu finden werden, die sind natürlich nicht so gut geeignet, um sich jetzt so eine Hierarchie von Komplexitätsklassen zu definieren. Denn da entstehen halt dann immer diese Lücken drin, die wir eigentlich dann nicht so gerne haben wollen. Okay, dann zum Beweis. Also wir betrachten irgendeine Codierungsfunktion für Turing-Maschinen, die uns einfach Turing-Maschinen auf 0-1-Wörter abbilden. So, mit Hilfe so einer Codierung können wir dann also alle Turing-Maschinen, die es gibt, aufzählen. Wir können im Prinzip alle 0-1-Wörter aufzählen und picken uns dann diejenigen raus, die wirklich eine Codierung von einer Turing-Maschine darstellen. Und dann müssen wir jetzt für jede entscheidbare Menge existiert dann irgendeine Turing-Maschine aus der Aufzählung, das heißt, es existiert irgendein Index i, sodass dann die i-te Turing-Maschine diese Sprache L entscheidet. Und so, und das macht sie mit Platz, oder das soll die Funktion sein, die angibt, wie viel Platz die i-te Turing-Maschine auf Inputs der Länge n braucht. Also SEN ist der maximale Platzverbrauch der i-ten Turing-Maschine auf Inputs der Länge n. Und jetzt brauchen wir zunächst mal ein Lemma. Das Lemma wird uns sagen, dass wir diesen Platzverbrauch, oder dass wir entscheiden können für eine gegebene Zahl, ob die i-te Turing-Maschine wirklich diesen Platzverbrauch hat. Also dieses Lemma sagt uns, wenn wir drei Zahlen gegeben haben, dann können wir entscheiden, ob die i-te Turing-Maschine auf Inputs der Länge n maximal m Speicherzellen braucht für die Berechnung. Das ist ja relativ einfach. Also ich meine, was man natürlich machen kann, um diese Menge zu entscheiden, ist, man simuliert einfach diese Turing-Maschine, die i-te Turing-Maschine. Und es gibt ja nur endlich viele Inputs, die die Länge n haben. Und dann überprüft man, während man die Berechnung simuliert, halt den Platzbedarf. So, und das funktioniert natürlich, denn die Länge von so einer Berechnung. Also wenn die Berechnung endet, dann muss sie auch nach einer bestimmten Anzahl von Schritten enden. Die kann ich halt aus der Anzahl der Zustände, Anzahl der Symbole im Arbeitsalphabet berechnen. Denn also es gibt eine Zeitschranke, wie lange diese Turing-Maschine laufen kann, ohne entweder schon zu halten oder irgendeine Konfiguration zu wiederholen. Das heißt, ich muss sie nur für eine bestimmte Anzahl von Schritten laufen lassen. Das kann ich mir vorher überlegen, wie lange ich die laufen lassen muss. Und dann kann ich halt die Turing-Maschine so lange simulieren und dabei halt den Platzbedarf überprüfen. Das funktioniert. Also kann ich dann im Endeffekt, wenn ich diese drei Zahlen gegeben habe, diese Menge entscheiden. Oder entscheiden, ob dieses Tupel zu der Menge R gehört. Okay, das ist jetzt so ein bisschen Einführung gewesen. So, jetzt wollen wir schauen, wie wir diese Funktion S, die es halt geben soll, wirklich berechnen können. So, und wir wollen die so konstruieren. Entweder die i-te Turing-Maschine auf Inputs der Länge n höchstens so viel Platz braucht, wie diese Funktion s von n vorgibt. Das heißt sozusagen in dieser Grafik, dass wir uns sozusagen mit der Platzkomplexität unter s bewegen. Oder dass die i-te Turing-Maschine mehr Platz als g von s von n braucht. Das heißt, dass die i-te Turing-Maschine viel mehr Platz braucht, als sogar g von s vorgibt. Für fast alle n. Also endlich viele Ausnahmen können wir natürlich sowieso immer irgendwie anders dann lösen. Aber das ist so die Vorgabe. Also wie gesagt, hieraus würde folgern, dass man es schon mit Platz S schafft und hieraus folgert, dass man es noch nicht mal mit Platz G angewandt auf S schafft. So, jetzt definieren wir uns eine nächste Menge. Das sind wieder drei Tupel von Zahlen. So, und die sollen jetzt so gewählt sein, dass dieses y kleiner ist als der Platzbedarf der i-ten Turing-Maschine auf Inputs der Länge n. und das wiederum kleiner ist als g von y. So, und ich behaupte jetzt, dass diese Menge p auch wieder entscheidbar ist. Und das folgt eigentlich aus zwei Tatsachen, nämlich einmal aus der Tatsache, dass er selber entscheidbar ist. Das heißt, ich kann, achso, ja gut, und aus der Tatsache, dass g berechenbar ist. Das war die Voraussetzung ganz oben im Satz. So, da g berechenbar ist, kann ich also aus y dieses gy berechnen. Und dann gibt es natürlich nur ja, g von y minus y Werte, für die ich jetzt überprüfen muss. Also das sind diese Werte m, wo ich jetzt überprüfen muss, ob si gleich m ist. Das heißt, ich muss für endlich viele solche Tupel prüfen, ob die in dieser Menge r drin sind. So, das haben wir gesehen, ist entscheidbar. Also kann ich auch im Endeffekt diese Menge hier entscheiden. So, und jetzt kommt der ja, komplizierte Teil. Oder beziehungsweise jetzt kommt ein Algorithmus, wie ich es berechnen kann. Algorithmus soll s berechnen, das heißt, er bekommt als Input irgendeine Zahl n. So, und beginnt damit, dass y auf den Wert 1 gesetzt wird. So, und jetzt durchläuft der Algorithmus eine Schleife. Solange jetzt noch ein i kleiner als n existiert, sodass dieses Tupel i in y in p ist. Wird das kleinste i genommen, das diese Bedingung erfüllt. Und y wird auf den nächsten Wert gesetzt, nämlich auf. Also y entspricht jetzt dem maximalen Speicherbedarf der Eat-Maschine auf Input der Länge n. Und das sei das kleinste i, was diese Bedingungen da oben erfüllt. Okay, das machen wir in der Schleife und ja, am Ende gibt der Algorithmus, also wenn es kein klein oder wenn es kein i mehr gibt, das diese Bedingung erfüllt, dann gibt der Algorithmus den aktuellen Wert von y einfach aus. Und wäre der Algorithmus da zu Ende? Das ist jetzt nicht besonders intuitiv, weil wir werden jetzt gleich einfach sehen, warum das funktioniert. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Funktion s, das sind keine, ja, sozusagen keine vernünftigen Funktionen, die irgendwie schön definiert sind, sondern mehr so künstlich erzeugte Gebilde. Thank you. Das heißt, wir haben uns die Funktion S jetzt definiert und jetzt ist nur noch zu zeigen, dass diese Funktion auch wirklich unsere Bedingungen erfüllt, die wir an die gestellt haben. Das heißt, erstens sollte die Funktion total und berechenbar sein. Also ich meine, es ist klar, dass es ist. Wir haben sogar einen Algorithmus dafür angegeben. Oder ja, wir haben sie über den Algorithmus definiert und der berechnet sie natürlich. Das heißt, das ist irgendwie direkt klar, dass das erfüllt ist. Und die zweite Bedingung war, dass halt die Klasse dSpace oder dass diese beiden Klassen zusammenfallen. Das heißt, andersrum ausgedrückt, dass das hier die leere Menge ist. Das heißt, es gibt keine Probleme, die mit weniger Platz als G angewandt auf S berechnet werden können, aber nicht auch schon in sehr viel weniger Platz S berechnet werden können. So, und das zeigen wir jetzt durch, also wir nehmen uns jetzt einfach ein Programm oder eine Sprache in dieser Menge. Und zeigen jetzt, dass es auch schon eine Turing-Maschine gibt, die diese Menge mit Platz S entscheidet. Also wir wissen, jede Sprache, die entscheidbar ist, wird natürlich auch von irgendeiner Turing-Maschine entschieden. Das heißt, L ist die Sprache, die von irgendeiner Turing-Maschine, die wir jetzt MI nennen, entschieden wird. So, und damit wissen wir jetzt natürlich, dass der Platzverbrauch von dieser Eaton-Turing-Maschine, die die Sprache L entscheidet, auf Input der Länge n, ist dann kleiner gleich g von s von n. Das folgt daraus, weil die Sprache ja in dieser Klasse hier drin ist. Das heißt, das muss für alle n kleiner sein als das, als g von s von n. Weil er halt in dieser Klasse drin ist. Und nach der Konstruktion von S wissen wir aber auch, dass dieses SI von N kleiner gleich S von N sein muss. Zumindest für alle n, die größer sind als i. Und für alle n größer gleich i heißt ja dann für fast alle n. So, warum ist das so? Das ist nicht so direkt einsichtig, es sei denn, man hat direkt diesen Algorithmus durchschaut. Nehmen wir an, es wäre nicht so. Also wir nehmen mal an, es gibt irgendein n, was kleiner ist als i, für das hier die Rückrichtung gilt, also dass s von n echt kleiner ist als si von n, für irgendein n, was kleiner ist als i. Okay, schauen wir mal, was passiert. Wegen dieser Ungleichung hier, muss dieses SI von N natürlich auch noch kleiner gleich G von S von N sein. Das folgt einfach hier draus. So, und jetzt haben wir genau sowas da stehen. Das erinnert so an die Definition dieser Menge P. So, jetzt schauen wir, was der Algorithmus macht. Der Algorithmus, also dieses S von N wäre gerade das Y, was in der Iteration von dem Algorithmus gerade gesetzt ist. Der Algorithmus würde jetzt also so ein Y haben, so dass I NY in dieser Menge P wäre. So, wir haben jetzt aber gesagt, hier habe ich natürlich mich verschrieben. So, und jetzt würde der Algorithmus, weil diese Ungleichung hier gilt, würde der Algorithmus also genau dieses I finden natürlich, oder es gäbe zumindest in dieser While-Schleife, wo der Algorithmus das testet, gäbe es jetzt auf jeden Fall so ein I, was kleiner gleich n ist, und so, also so, dass I in y in der Menge p ist. Also würde der Algorithmus dieses auch wählen und y neu setzen. Also den Wert von s von n anders setzen. So, und es kann also nicht sein, dass der Algorithmus dann für dieses n diesen Wert s von n ausgibt, sondern der Algorithmus würde dann noch weiterlaufen. Das heißt, wir haben jetzt dieses hier gezeigt, dass das gilt. So, das heißt, aus dieser Aussage und dem Lemma, was wir... das ist schon weg. Dem Lemma, was sagt, wenn die Platzschranke nur für endlich viele n verletzt ist, das heißt, wenn wir für fast alle n die Platzschranke erfüllen, dann gibt es auch irgendeinen Algorithmus, der diese Platzschranke wirklich scharf erfüllt. Ich weiß jetzt gerade diese Nummer von dem Lemma nicht. Dass es dann auch irgendeine Turing-Maschine gibt, die die Sprache L wirklich mit Platzschranke S entscheidet. So, und damit ist hier der Beweis zu Ende. Okay, also was man jetzt sieht, wie gesagt, diese Funktion S, die ist relativ kompliziert definiert. Das ist irgendwie keine schöne Funktion, die man irgendwie so hinschreiben kann. Und es ist mit Sicherheit auch keine Funktion, mit der man irgendwie täglich umgeht oder umgehen möchte. Aber man kann jetzt sehen, man sieht, es gibt solche Funktionen, die diese etwas komischen Eigenschaften haben und die sich damit auch nicht so gut eignen, um Komplexitätsklassen wirklich zu definieren. Wir haben analog auch natürlich wieder ein Gap-Theorem für Zeitkomplexität. Existiert auch wieder eine totale berechenbare Zeitschranke T. Nur das alles ist, was ich in Zeit g von t berechnen kann, auch schon in Zeit t berechnet werden kann. Also der Beweis ist hier natürlich völlig analog, nur dass man ja, halt nicht den Platzbedarf dieser einzelnen Turing-Maschinen betrachtet, sondern den, den Zeitbedarf. Und die Konstruktion dieser Funktion t läuft dann auch genauso. So, damit man nochmal ein, zwei Anwendungen sieht. Das Gap-Theorem sagt uns, dass es Funktionen, also berechenbare Funktionen, gibt. Sodass die dann T1 genau das gleiche ist. I dann 2 hoch T1. Das heißt, hier setze ich dieses G aus dem Gap-Theorem, nehme ich das als 2 hoch N an. Und dann ist G angewandt auf T1 genau 2 hoch T1 von N. Und das geht natürlich für beliebige Gs. Das heißt, das ist auch dasselbe. 2 hoch 2 hoch T2 zum Beispiel. Da setze ich entsprechend G anders. Und es gibt eine Funktion T3, die das hier noch schlimmer aussieht. Das heißt, wir haben 2 hoch 2 hoch 2 hoch 2 und das irgendwie T3 mal. Und ich meine, jetzt sieht man natürlich, man möchte solch eine Funktion T3 irgendwie nicht unbedingt nehmen, um irgendwelche Komplexitätsklassen oder eine Hierarchie von Komplexitätsklassen zu definieren. Denn man sieht, dass jetzt eine Funktion, die sehr, 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 sehr viel stärker steigt als T3, also dass man in sehr viel mehr Zeit auch überhaupt nicht mehr berechnen kann. Ja. Damit wäre die Zeit für heute vorüber, glaube ich. In der nächsten Vorlesung wird es in dem nächsten oder in dem letzten Abschnitt in dem Kapitel um die Hierarchiesätze gehen. Da wird man jetzt genau das Gegenteil zeigen, nämlich dass es vernünftige Funktionen gibt, für die solche Inklusionen echt sind. Und es wird sich herausstellen, dass die Funktionen, mit denen wir hier so arbeiten und mit denen wir Komplexitätsklassen definieren, wie zum Beispiel Logarithmusfunktionen, Polynome, Exponentialfunktionen, solche Sachen, dass die sich also dafür eignen, so eine Hierarchie von Komplexitätsklassen zu definieren, dass das also irgendwie Sinn macht, sich auf diese Funktionen, die wir, sage ich mal, in der Komplexitätstheorie so wählen, dass es Sinn macht, mit diesen Funktionen solche Funktionen zu betrachten und damit entsprechend diese Komplexitätsklassen zu definieren. Ja, und danke für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.